Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat eine neue Kirchenspitze. Wir präsentieren ein Gespräch nach der Wahl. Außerdem runder Tisch oder Hierarchie. Die Deutsche Bischofskonferenz debattiert das Thema Synodalität und Magie des Lächelns, warum es gut tut und nötiger ist denn je. Am gestrigen Samstag hat die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ihre neue Kirchenspitze gewählt. Nachfolgerin von Kirchenpräsident Volker Jung wird Christiane Tietz. Sie ist Professorin für systematische Theologie an der Universität Zürich. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat unmittelbar nach der Wahl mit der zukünftigen Kirchenpräsidentin der EKHN gesprochen.
Frau Tietz, Sie sind mit großer Mehrheit gewählt worden als neue Kirchenpräsidentin. Ist das ein großer Traum, auch der in Erfüllung geht?
Es ist ein Traum, den ich seit einigen Monaten träume. Kein Lebenstraum, das war gar nicht vor Augen, obwohl ich mich viel in der Kirche engagiert habe. Aber es ist ein Traum, der in den letzten Monaten für mich ganz zentral war und mich sehr inspiriert hat und mir auch viel Energie gegeben hat.
Sie haben heute wahnsinnig viel reden müssen in stundenlangen Befragungen. Aber umgekehrt, was nehmen Sie so mit als Eindruck von der Synode? Empfinden Sie irgendwie sowas wie eine Botschaft oder einen Auftrag der Synode auch an Sie im Amt als Kirchenpräsident?
Ich empfinde auf jeden Fall den Auftrag der Synode, nach wie vor die EKHN als eine politische Kirche zu präsentieren. Es waren ja viele Fragen von den Synodalen, die gesagt haben, wie positionieren wir uns in der politischen der Problematik und in jener politischen Problematik.
EKHN 2030 ist ein großer Transformationsprozess. Heute war auch viel von Erschöpfung die Rede. Sie haben ja ganz bewusst in den vergangenen Monaten versucht, nochmal die EKHN wahrzunehmen, kennenzulernen. Welchen Eindruck haben Sie von der Kirche gewonnen?
Dieser Transformationsprozess, in dem wir gegenwärtig stehen, der läuft sehr ungleichzeitig. An manchen Stellen ist man schon sehr weit und merkt auch, dass das gut funktioniert. An anderen Stellen ist man noch langsamer und braucht noch mehr Ermutigung, dass der Prozess sinnvoll ist. Das Ziel des Prozesses ist ja nach wie vor, vor Ort präsent zu sein als Kirche. Also für die Menschen möglichst nah bei den Menschen zu sein und den Sozialraum mitzugestalten, also vor Ort mit den Menschen den Alltag zu gestalten. Und zwar nicht nur als Kirche, sondern auch mit vielen anderen Einrichtungen, die vor Ort sind.
Wollen Sie denn in dem Reformprozess nochmal eigene Akzente setzen?
Mein Akzent für den Reformprozess ist, dass wir das an der Tradition, was bewahrt und trägt, nicht aufgeben. Weil wir auch Menschen haben, die an der Kirche in der bisherigen Gestalt hängen. Das muss sich verändern. Das kann nicht so bleiben, wie es ist. Aber die hohen Güter, die wir da haben, die möchte ich nicht einfach wegschmeißen, sondern die möchte ich bewahren. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Menschen hängen an Kirchen. Und die Kirchen sind wichtige Orte, wo Lebensgeschichten stattgefunden haben. Und das wahrnehmen und vor Ort den Menschen sagen, ja, die Kirchen, viele Kirchen bleiben und das werden Orte für euch sein, wo auch euer Leben weiter stattfinden kann. Das ist mir wichtig.
Trotzdem, es geht auch ums Abschiedsnehmen. Das haben Sie auch gesagt in Ihrer Vorstellung. Wie wollen Sie das ermöglichen?
Das Abschiednehmen fällt leichter, wenn man weiß, wie es weitergeht. Und das heißt, es muss uns gelingen, nicht einfach nur zu sagen, von dem musst du Abschied nehmen, sondern auch zu zeigen, was kommt denn stattdessen und wieso ist das etwas, was uns auch als Kirche Zukunft bringen wird.
Sie haben Kirche als Gemeinschaft der Suchenden beschrieben. Was meinen Sie damit?
Die Kirche ist die Gemeinschaft derjenigen, die nach Gott suchen, immer wieder neu. Manchmal finden sie ihn auch und merken, da war jetzt was von Gott. Und dann ist es aber so, dass man das nicht hat. Also man besitzt das nicht, sondern das Leben geht weiter. Und in neuen Lebenssituationen muss man sich wieder auf die Suche nach Gott machen. Zumindest erlebe ich es persönlich so, dass das genau so funktioniert.
Und eine letzte Frage. Sie sagen, Sie bringen eine Leidenschaft mit für die öffentliche Rede. Welche Themen würden Sie gerne setzen als Gesicht der EKHN in der Öffentlichkeit?
Ich habe gesagt, ich bringe eine Leidenschaft mit für die öffentliche Rede von Gott. Also ich möchte gerne, weil das für mein eigenes Leben so tragend ist, den Mut haben, in der Öffentlichkeit von Gott zu sprechen. Und zwar auch mit dem Akzent, dass ich von meiner eigenen Geschichte spreche, inwiefern mein Leben nur möglich war, weil ich mit Gott unterwegs bin oder weil der Glaube an Gott für mich tragend und wichtig ist.
Herzlichen Dank.
Lothar Bauer-Ochse im Gespräch mit der neu gewählten Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Christiane Tietz, die ab Januar 2025 an der Spitze der EKHN stehen wird. Eines der Anzeichen dafür, dass der Herbst gekommen ist, ist, dass die katholische Kirche ihre Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda abhält. 4 Tage Debatten und Kontroversen hinter verschlossenen Türen und ein paar öffentliche Gottesdienste. Am Ende gibt es dann eine Pressekonferenz mit den Ergebnissen. Hermann Diehl berichtet.
Die Herbstvollversammlung in Fulda begann mit einem Hinhörer. Domorganist Hans-Jürgen Kaiser spielte beim Eröffnungsgottesdienst zum Einzug der Bischöfe einen Rockklassiker, Smoke on the Water. Nebel und Dunst über dem Wasser, damit lag der Organist gar nicht so falsch. Die Krisen der Welt zogen sich wie ein roter Faden durch die Konferenz in Fulda. Der Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, hat den Bischöfen über die Lage im Heiligen Land berichtet. Eine derart dramatische Situation wie jetzt nach dem 7. Oktober vor einem Jahr habe er noch nie erlebt. Und auf die wohl wichtigste Frage hatte Pizzaballa eine ernüchternde Antwort. Nein, es gäbe derzeit keine Aussicht auf Frieden im Nahen Osten. Nach dem Gespräch mit dem Patriarchen sagt Paderborns Erzbischof Udo Benz, der Vorsitzende der Kommission Nahe Osten, bleibt nur die Hoffnung.
Hoffnung heißt nicht, konkrete Lösungen zu haben, sondern Hoffnung bewährt sich dann, wenn konkrete Lösungen noch gar nicht da sind. Heute Morgen hat er die Formulierung gebracht, die Hoffnung ist eine Tochter des Glaubens.
Konkret haben die Bischöfe eindringlich ein Ende der Gewalt gefordert und sie fordern Druck auf Israel, die Hilfslieferungen nach Gaza durchzulassen. Ähnliches gilt für die Ukraine. Hier hat der Vorsitzende der Bischofskonferenz Limburgs Bischof Georg Betzing zu konkreten Hilfen aufgerufen.
Liebe katholische Christinnen und Christen, den Ukrainerinnen und Ukrainern steht ein harter Winter bevor, der härteste in dieser Kriegszeit. Sie brauchen unsere Unterstützung und unsere Hilfe.
Aber auch die Konflikte in der Kirche waren ein Thema. Nächste Woche fahren 5 Bischöfe zur Weltsynode nach Rom. Da geht es auch um die Rolle der Frau in der Kirche.
Frauen, die spüren, dass sie exkludiert werden von bestimmten Bereichen des kirchlichen Lebens, die wenden sich ab. Und Kirche ohne Frauen lebt nicht mehr.
Hier, sagt Betzing, läuft der deutschen Kirche die Zeit davon. Doch in anderen Teilen der Weltkirche wird diese Frage ganz anders diskutiert. Bewegt sich was? Essens Bischof Franz Josef Overbeck blickt nicht sehr euphorisch nach Rom, aber auch nicht resigniert.
Die Frage der Entscheidung, welche Rolle spielt die Frau in der Kirche, wird in anderen Ländern der Erde ganz anders gesehen. Sie wird auch in Teilen von Deutschland anders beurteilt. Dessen bin ich mir sehr bewusst und stehe auch dafür ein, dass wir da Schritte nach vorne machen können und nicht einfach bei dem bleiben, was ist.
Die Bischöfe hoffen vor allem auf eine stärker synodale und weniger hierarchische Kirche. Dann könnten möglicherweise in Deutschland zum Beispiel Frauen zu Diakoninnen geweiht werden und woanders eben nicht. Was sich aber wirklich bewegt, das wird die Weltsynode zeigen.
Brennende Israel-Flaggen auf Demonstrationen in Hessen, Drohschreiben gegen Moscheegemeinden. Islamhass und Antisemitismus nehmen derzeit zu. Nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel antwortet die israelische Armee mit Angriffen im Gazastreifen und auch im Libanon. Die Fronten sind verhärtet, auch zwischen Juden und Muslimen in Deutschland. Gespräche und Diskussionen ohne Hass werden immer seltener. Den Versuch eines ruhigen und sachlichen Dialogs gab es in dieser Woche in Rüsselsheim bei einer Podiumsdiskussion am Dienstag, zu der die evangelische Kirche eingeladen hatte. Mit dabei war unser Reporter Felix Wendt.
Nebeneinander auf dem Podium sitzen Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen, und Abdassamat El-Yazidi, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Sie sind befreundet, obwohl sie völlig unterschiedliche Meinungen zu dem haben, was im Nahen Osten gerade passiert. Daniel Neumann erklärt das so.
Wir haben beide ein Interesse dran, das Leben in diesem Land für Juden, für Muslime und für alle anderen liberalen Demokraten möglich ist. Wir wollen eine gemeinsame Zukunft in diesem Land ohne Diskriminierung, unabhängig von Nationalität, von Aussehen, von sexueller Orientierung, von Religion oder Ähnlichem. Und das eint uns.
Denn klar wird auch an dem Abend in Rüsselsheim, der Krieg in Gaza, der jahrzehntelange Nahostkonflikt, wird hier und heute nicht gelöst. Es geht eher darum, was das für unser Zusammenleben in Deutschland bedeutet. Angriffe auf Juden nehmen zu, auch Muslime werden angefeindet. Ein vergiftetes Klima, an dem auch die Politik nicht unschuldig ist, sagt El Yazidi.
Der antimuslimische Rassismus ist die Menschenfeindlichkeit, die in Deutschland hoffähig geworden ist, die man in den Parlamenten von sich geben kann und dafür Applaus kassiert. Diese Menschen, die das allerdings tun, sind im Kern ebenfalls Antisemiten und Menschenfeinde.
Und Neumann ergänzt:
Die gemeine Bevölkerung hat überhaupt nicht verstanden, was auf dem Spiel steht, ist in weiten Teilen völlig gleichgültig, ignorant oder sogar feindlich gesinnt.
Ein Kritikpunkt der beiden, die Berichterstattung in den Medien sei nicht ausgewogen. So sei es noch schwerer für die Menschen in Deutschland, sich ein Bild davon zu machen, was in Israel und was im Gazastreifen gerade passiert. Davon berichtet auch Ilona Clemens, Hochschulpfarrerin an der Universität in Frankfurt. Zum Beispiel beim Pro-Palästina-Camp auf dem Campus Westend. Da habe sie diese Stimmung erlebt.
Sehr aggressiv, sehr undifferenziert, hasserfüllt teilweise. Was mich merkwürdig berührt hat, sind die Allianzen, die dort entstanden sind, die deutlich gemacht haben, dass die Menschen doch sehr wenig wissen über die Geschichte des Landes, über die Menschen, die dort leben, über deren Lage und deren Situation. Ich glaube, es ging mehr um die eigenen Befindlichkeiten und gar nicht so sehr um die Lage dort.
Deshalb sei es jetzt wichtig, Räume zu schaffen, in denen diskutiert wird, aber ohne Hass und Hetze. So wie an diesem Abend in Rüsselsheim. Aber es wird auch hitzig, als ein Mann im Publikum den Terrorangriff der Hamas in Israel anzweifelt. Da ist es dann der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, El Yazidi, der dazwischen grätscht und erklärt, über Meinungen kann diskutiert werden, aber nicht über Fakten. Er sagt danach:
Was hier bedroht wird, ist unser Zusammenleben. Was hier bedroht wird, ist unser demokratisches Verständnis und unser Wertesystem in Deutschland. Und mehr Begegnung bedeutet eben auch, dass wir dagegen angehen.
Gegen Hass und Hetze, Religionen in Rüsselsheim im Gespräch. Deutsche Katholiken, die in Rom eine wichtige Rolle spielen, gab es unter dem deutschen Papst Benedikt einige. Doch seither haben sich die Reihen gelichtet. Es gibt allerdings jetzt eine neue Personalie. Der Benediktinermönch Jeremias Schröder wurde zum Abt Primas der Benediktiner gewählt. Das ist der Sprecher des gesamten Benediktinerordens, Vertreter für etwa 20.000 Mönche weltweit. Corinna Mühlstedt hat ihn getroffen und stellt ihn uns vor.
Als am Samstag auf dem römischen Hügel Aventin plötzlich die Glocken des Benediktinerkollegs St. Anselmo zu hören sind, ist klar, der älteste Mönchsorden des Abendlandes hat einen neuen Abtprimas. Die Wahl der über 200 Äbte aus allen Kontinenten fiel auf den deutschen Benediktiner Jeremias Schröder. Die Wahl sei schnell über die Bühne gegangen, hieß es. Schröder leitete bisher die internationale Kongregation der sogenannten Missionsbenediktiner von St. Ottilien, die in mehreren Kontinenten aktiv ist. Aus ihr kamen bereits zwei seiner Vorgänger, Abtprimas Viktor Damatz und Abtprimas Notker Wolf. Notker Wolf habe die Einheit des Ordens gefördert. Seine Weltoffenheit und Menschlichkeit inspiriere ihn bis heute, sagt Jeremias Schröder in seinem ersten Interview im neuen Amt.
Ich bin ja schon öfter Nachfolger von Notker Wolf gewesen und war früher auch mal sein Sekretär. Er hat mich sehr geprägt in vielem. Und ich glaube, das wird man mir auch anmerken. Was ich als große Aufgabe sehe für uns Benediktiner, ist wirklich den Zusammenhalt immer wieder neu zu stiften, zu wahren und weiterzuentwickeln.
Das Amt des Abtprimas gibt es seit rund 100 Jahren, auf Wunsch des Papstes. Das Ziel? Die Benediktiner in aller Welt miteinander zu verbinden. Dennoch hat der Abtprimas bei den Benediktinern, im Gegensatz zu anderen Orden, kaum rechtliche Befugnisse. Er ist nicht mehr und nicht weniger als ihr oberster Repräsentant. Denn Benediktinerklöster sind sehr darauf bedacht, ihre Autonomie zu erhalten. Der Austausch in der weltweiten Konföderation funktioniere daher bis heute weitgehend nach dem Prinzip der Gleichberechtigung, versichert Jeremias Schröder.
Unsere Äbte werden gewählt, also wir haben schon da deutliche synodale und auch demokratische Elemente, auch wie wir hier als Äbte miteinander umgehen. Es gibt keine so strenge, starke Hierarchie, sondern eher den Versuch, im Miteinander, im Dialog gemeinsame Richtungen zu entwickeln.
Nicht zuletzt gelten auch Priestermönche und Laienmönche in Benediktinerklöstern grundsätzlich als gleichwertig. Papst Franziskus stelle sich ausdrücklich hinter diese benediktinische Tradition.
Im Jahr 2022 hat er ziemlich überraschend ein Dekret erlassen, dass die Möglichkeit gibt, dass auch Laien in den Männerorden in Führungspositionen gewählt werden können. Wir Benediktiner haben das wesentlich auch mit angetrieben. Wir wollten seit langem, dass das möglich wird, denn wir sind von unserer Tradition her Mönche. Und da sind einige Priester und andere nicht, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium, um Leitung auszuüben. Und da hat sich was bewegt, finde ich sehr erfreulich.
Fortschritte, so Jeremias Schröder, gäbe es auch bei den Benediktinerinnen. Sie haben 2001 mit Unterstützung des damaligen Abtprimas Notker Wolf eine eigene Frauenorganisation gegründet, die Communio Internationalis Benedictinarum. Zu diesem Netzwerk gehören mehr als 12.000 Ordensfrauen in aller Welt.
Der Abtprimas hat ganz vage also einen Ehrenvorsitz. Und es gibt auch ein Pendant zum Abtprimas, die sogenannte Moderatorin der Communio Internationalis Benedictinarum. Bisher macht die Moderatorin das noch im Nebenberuf. Die ist nebenher noch Priorin und so weiter. Und da sagen uns die Frauen, wird es eine Professionalisierung brauchen. Da entsteht eine Struktur, die analog ist zu den Männern. Und da müssen wir aufpassen, dass wir gut miteinander das verzahnen.
Neben seinen Aufgaben in Rom möchte Abtprimas Jeremias auch benediktinische Gemeinschaften in aller Welt aufsuchen und begleiten. Insbesondere wolle er Klöster in schwierigen Situationen unterstützen.
Ich habe heute schon den hier anwesenden vietnamesischen Äbten versprochen, ich werde euch bald mal besuchen. In Vietnam gibt es sehr großes Wachstum in der katholischen Kirche, auch gerade in den Mönchsorden. Benediktiner und Zisterzienser sind da sehr zahlreich. Ich muss mir das mal anschauen. Unser Orden ist seit über 100 Jahren auch in China aktiv. Da war ich auch vor wenigen Wochen erst. Wir wissen, dass die Regierung deutlich repressiver geworden ist in den letzten 15 Jahren. Die Verhältnisse sind wirklich schwierig geworden für die in China lebenden Mitbrüder. Und gleichzeitig merke ich auf der Graswurzelebene, da passiert immer noch viel.
Vor allem im sozialen Bereich beobachte er ein starkes Engagement der Nonnen und Mönche vor Ort. Das werde von den chinesischen Behörden toleriert, so Jeremias Schröder. Es gehe ihm darum, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen, denn über Benediktinerklöstern stehe immer das Wort Pax, Frieden.
Was uns hier beim Äbtekongress gerade beschäftigt, ist, dass die Welt ja in Flammen steht. Nicht? Wir haben Krieg. Hier ist ein Abt da, der hat lange in der Ukraine gelebt, bis es jetzt nicht mehr möglich war. Der Abt von Jerusalem ist hier. Und wir sehen es auch, wie Gesellschaften auseinanderfallen. Da sind wir in Deutschland und in Österreich gerade schwer betroffen. Da können wir vielleicht an diesen Orten Zellen bilden, die durch einfachen Kontakt, Dialog, einen versöhnlichen Umgang miteinander wieder ermöglichen.
Ein Abtprimas wird bei den Benediktinern auf Zeit gewählt. Jeremias Schröder, der Neue, nach einem US-Amerikaner nun wieder ein Deutscher, hat dieses Amt ab jetzt 8 Jahre inne.
Jeremias Schröder ist neuer Abtprimas der Benediktiner in Rom.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Es sind noch gut 5 Wochen bis zur Wahl in den USA, aber der Wahlkampf hat sich verändert. Mit Kamala Harris ist das Lächeln in den amerikanischen Wahlkampf eingezogen. Gegen die düster-apokalyptische Schwarzmalerei des Kandidaten Trump setzt Harris ihr Lächeln und eine positive Ausstrahlung. Auch wenn Lächeln noch kein politisches Programm ist, das Signal ist sympathisch, denn Lächeln ist ansteckend und es soll sogar gesund sein. Schon Babys können lächeln. Das ist Grund genug für einen kleinen Sonntagsschwerpunkt hier in Himmel und Erde über die Magie des Lächelns und unser Experte dazu ist der Humorforscher Rainer Stollmann. Er ist Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Bremen. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm gesprochen.
Warum lächeln wir eigentlich?
Das Lächeln hat einen rein körperlichen Ursprung. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Ein Baby zieht den Mund breit, wenn es lange genug gesaugt hat. Dieses Saugen ist ja sehr, sehr anstrengend. Und wenn es satt ist, oder Sigmund Freud schreibt, übersatt, dann ziehen sich die Mundmuskeln in die Länge, sozusagen zur Entspannung. Aber die Mutter, die das sieht und öfters sieht, die denkt, das Baby gibt mir ein Zeichen. ich habe meine Sache gut gemacht, es ist zufrieden. Und wenn dieses Zeichen nicht kommt, dann macht es die Mutter nach. Und das Baby denkt nun wiederum, was die Mutter macht, mache ich auch. Und so entwickelt sich vor Millionen von Jahren, muss man sagen, also bei den Menschenaffen, vor 10 Millionen Jahren ungefähr, entwickelt sich im Austausch zwischen Mutter und Kind die Bedeutung des Lächelns als Zufriedenheit. Ich bin froh, dass du da bist, mir geht's gut.
Das heißt, das erste Lächeln ist tatsächlich im Babyalter. Warum ist das so ansteckend?
Man sagt ja eigentlich, das Lachen ist ansteckend, aber Lächeln ist auch ansteckend. Wenn ich an der Supermarktkasse eine lächelnde Kassiererin habe, dann lächle ich zurück und bei einer Muffligen tue ich das nicht. Wir sind ewige Lustsucher, sagt Friedrich Nietzsche, und wir sind empathische Wesen. Uns steckt nicht nur das Lächeln an, sondern auch das Weinen. Aber wir sagen es nur vom Lachen und Lächeln, weil wir eben dort mehr Freude, mehr Lustigkeit vermuten und dahin gehen, wo es lustig ist.
Sie sagen vermuten, das heißt, hinter dem Lächeln steckt nicht immer Freude?
Nein, nicht immer. Das Lächeln und auch das Lachen haben eine regelrechte Sprache ausgebildet. Also die Wissenschaftler sprechen von der Parasprache des Lachens und Lächelns. Das heißt, sie können mit der Mimik des Gesichtes, da kommt ja noch einiges mehr dazu, also Grinsen wäre zum Beispiel die aggressive Form davon, das kann sich alles vermischen und wir verständigen uns auf dieser Ebene ohne Worte ganz schnell. Das heißt, wenn Sie in ein anderes menschliches Gesicht blicken, wissen Sie in Sekundenschnelle, das heißt in Bruchteilen von Sekunden eigentlich, seine Stimmung einzuschätzen und sich danach zu richten.
Ich habe das ab und zu ausprobiert, wenn man einfach mal jemanden anlächelt auf der Straße, dann kriegt man unter Umständen ein Lächeln zurück, aber oft sind die Leute einfach auch erschrocken, weil sie es nicht gewohnt sind.
Das stimmt, ja, da haben Sie recht. Es gibt Wissenschaftler, haben das Gegenteil versucht. Gehen Sie mal 3 Wochen durch Ihren Betrieb, das haben Wissenschaftler in der Universität gemacht, und lächeln und lachen überhaupt nicht. Da kommen zuerst besorgte Anfragen, geht's dir gut, können wir dir helfen? Und wenn man sagt, nö, ist alles in Ordnung, dann wenden sich nach einiger Zeit die Menschen von einem ab.
Es heißt ja auch, dass Augen lächeln können. Ist es denn so, dass nur wenn die Augen mit lächeln, das Lächeln auch echt ist und auch Freude überträgt?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber es zeigt die Intensität des Gefühls, das dahinter steckt. Die Augen sind ja von Tränenflüssigkeit immer umspielt. Und wenn sie glänzen, ist es ein leichtes Übermaß dieser Tränenflüssigkeit. Und dann blitzen sie. Und das finden wir, wenn es Freude ist, besonders schön. Also meistens hat es mit Rührung zu tun. Wenn Sie Kinder sehen, dann entsteht dieses Lächeln.
Lächeln kann ja dann auch eine Lebenseinstellung sein, weil es mir gut tut. Wenn ich lächle, merke ich, der Gegenüber lächelt mir zurück. Das tut mir gut. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen dem Lächeln und meiner Gesundheit?
Ja, man sagt ja, Lachen ist gesund und das stimmt sicher auch. Also das haben Ärzte immer wieder bestätigt. Aber dieser Satz, Lachen ist gesund, ist eigentlich die Replik auf das Lachverbot des Mittelalters. Jesus hat in der Bibel nicht gelacht und die katholische Kirche hat über 1000 Jahre Lachen und Karneval verboten. Natürlich fand das alles trotzdem statt, aber das Verbot gab es. Und die großen Aufklärer, also Voltaire, Kant, Hegel, wenn Sie deren Beiträge zum Lachen und Lächeln lesen, dann merken Sie, dass das die Antwort der Aufklärer auf den Katholizismus ist. Lachen und Lächeln ist nicht des Teufels, sondern es ist was Natürliches.
Von allem, was Sie bisher erzählt haben, Lächeln bedingt auch eine große Offenheit. Also wenn man nicht offen ist, kann man wahrscheinlich auch nicht auf Menschen zugehen mit einem Lächeln. Aber kann man auch eine wohltuende Distanz erreichen mit dem Lächeln?
Wer das vorgeführt hat bis zum Exzess, das ist der Buddhismus. Sie kennen ja den lächelnden Buddha mit geschlossenen Augen. Und da bedeutet dieses Lächeln, ich bin mit einem höheren Wesen, mit einer anderen Welt verbunden und nicht von dieser Welt. Denn das ist der Unterschied zwischen Buddhismus und allen anderen 3 großen Weltreligionen, dass er das Lächeln und das Lachen akzeptiert.
Professor Rainer Stollmann, Kulturwissenschaftler in Bremen und einer der namhaftesten Humorforscher Deutschlands, war das im Gespräch mit Daniela Baumeister. Und für uns alle wünsche ich, dass dieser Sonntag uns möglichst oft die Sonne lachen lässt. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Alles Gute Ihnen.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.